Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ja, ihr lieben ZuhörerInnen, ich hatte in letzter Zeit hin und wieder ja mal Menschen in leitender Personalfunktion hier vorm Mikro. Das sind immer spannende Gespräche und so wird es auch heute sein, denke ich mal. Ich habe zu Gast Dietmar Knöss, der ist Vice President bei der Puma Group, werden alle von euch kennen, denke ich mal, und ist dort für People and Organization verantwortlich. Herzlich willkommen, Dietmar.
Ja, vielen Dank, Gero. Freue mich sehr auf die Session jetzt.
Ich mich auch. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Puma wird, denke ich, jede und jeder kennen, der die hier zuhört. Ist so eine Love-Brand, wo man erstmal eine positive Assoziation zu hat, würde ich mal sagen. So geht es mir zumindest. Und ich denke, vielen anderen, die jetzt zuhören, auch. Aber bevor wir über Puma und die Personalarbeit bei Puma sprechen, vielleicht kannst du einmal kurz umreißen, wie du bei Puma gelandet bist. Du hattest vorher auch schon ganz andere spannende Stationen im HR-Umfeld. Bist jetzt auch schon lange bei Puma, aber wie bist du da eigentlich gelandet?
Ich feiere in diesem Jahr mein 40-jähriges Arbeitsjubiläum, das ist schwer zu glauben. Aber ich habe ursprünglich mal im Einzelhandel begonnen und bin gelernter Einzelhandelskaufmann, war mit 19 auch der jüngste Store-Manager damals einer Coop AG, die viele von euch nicht mehr kennen. War damals so der Haus- und Hof-Einzelhändler. Jedes kleine Dorf hatte ein Coop-Filiale und aber auch einer der größten Wirtschaftsskandale damals. Und die durfte ich dann live miterleben. Ich sollte mal Ausbilder der Ausbildenden werden, nach ein paar Jahren dann im Store. Und da kam es leider nie, nämlich am ersten Tag, als ich in der Zentrale ankam, ging die Coop Konkurs. Und das war eine ganz spannende Geschichte, weil ich damals so die erste Woche dann in die Filialen gefahren bin und habe dann Geld eingesammelt, also Cash. Und wir haben dann nachts auf großen Tischen dann Geld gesammelt und gezählt und haben dann die ganzen Lieferanten dann nachts in Bar bezahlt, um den Geschäftsbetrieb dann aufrechtzuerhalten. So, das war so mein Einstieg quasi in die Zentrale, war ein gelungener Einstieg. Und ich durfte im zarten Alter von, 25 Jahren, durfte ich schon 5, 6 Betriebsgänge mitgestalten. Und so kam ich quasi in den Personalbereich. So, ich wurde relativ schnell dann als HR-Manager dann angestellt und habe dann so ein bisschen das harte Geschäft eines Lebensmitteleinzelhändlers dann gelernt. Und davon zehre ich heute noch, muss ich gestehen, weil man so ein bisschen die weniger schönen Dinge im HR-Leben, glaube ich, im Einzelhandel heute lernt oder gelernt hat. Und danach ging es eigentlich dann bergauf. Ja, ich habe verschiedene Personalien bekommen, dann damals bei der Tengelmann Unternehmensgruppe, hatte auch Gelegenheit im Ausland zu studieren mit Tengelmann. Und war dann irgendwann mal Personalleitung bei Plus, dann auch bundesweit. Und dann ging es mal ganz kurz einen kleinen Ausflug in die IT beim IBM-Partner für 3 Jahre, als so Dotcom so ganz hip war. Dann ging es weiter zur Wella, war dann weltweit verantwortlich dann für 2 Produktdivisionen. Habe damals die Integration von Wella in Procter & Gamble dann leiten dürfen, war dann auch bei Procter & Gamble nochmal eine kleine Weile, bevor es mich dann in die Fashion-Branche gezogen hat. War dann 4 Jahre bei Hugo Boss. Ja, und dann, wie es immer so ist, man landet dann bei Puma. Sport Lifestyle, hätte ich mir nie gedacht, dass ich hier mal landen werde. Und ursprünglich mal vorgehabt, nur 3 Jahre zu bleiben. Und jetzt bin ich 14 Jahre dabei und habe so das Gefühl, ich bin noch nicht fertig. Ja, und deswegen freue ich mich, jeden Tag hier zur Arbeit zu kommen. Und meine Liste von To-Dos ist noch sehr, sehr voll. Und und deswegen bin ich hier nach 14 Jahren noch da.
Ja, sehr cool. Was macht Puma aus so einer HR-Perspektive aus? Also wofür steht Puma als Arbeitgeber?
Was macht Puma aus? Ganz einfach, es ist eine Marke. Puma ist eine sehr starke Marke, jetzt 75 Jahre im Markt. Und wie du schon gesagt hast, ist eine sehr sympathische Marke. Ne? Und eine Marke macht es immer aus, wenn man im Flieger sitzt. Man redet dann irgendwann mal drüber, was man dann geschäftlich tut. Und dann muss ich gestehen, jedes Mal, wenn ich sage, ja, für Puma, dann entlocke ich ein kleines Lächeln bei meinem Nachbarn. Und Puma ist eine sehr sympathische Marke und viele verbinden doch sehr, sehr schöne Momente damit. So, um bei Puma zu arbeiten, wir sind ein sehr schnelllebiges Geschäft. Ich weiß, dass die Fast-Moving Consumer Goods Branche gern von sich erzählt, doch sehr schnell unterwegs zu sein. Aber ich muss sagen, die Sport Lifestyle Querstrich Fashion Welt ist da nochmal ein Ticken schneller und auch nochmal internationaler. So, und wenn man den Track Record von Puma sieht über die letzten Jahre, wir sind jedes Jahr stetig gewachsen, mit Ausnahme im Jahr 2020, wo wir Gänsefüße nur 5% Umsatz verloren haben. Und wir sind wieder eine Erfolgsgeschichte. Und das heißt, jeden Tag ist ein neuer Tag. Wir wachsen. Wir müssen schauen, dass wir dieses Wachstum abbilden. Und dann haben wir natürlich die ganz normalen Probleme, die jeder Personaler von uns hat, die wir natürlich auch bewerkstelligen müssen. Aber nochmal, wir sind ein Unternehmen, Durchschnittsalter ist 31,8 Jahre weltweit. Wir sind hochdynamisch, sehr national, sehr divers und das macht Puma vielleicht auch aus.
Ja, das ist, wenn man bei euch auf der Webseite ist, ich verlinke mal die Karriere-Webseite hier in den Shownotes, vielleicht auch wie auch dein LinkedIn-Profil, da steht es, ne? Ungefähr 21.000 Mitarbeitende weltweit und dann finde ich ganz interessant, 43% Frauen in Führungspositionen weltweit, 57% Männer, Durchschnittsalter hast du gerade schon gesagt, 31. Auf den ersten Blick entspricht das so ziemlich dem Image, was man von Puma im Kopf hat, ja, dynamisch, modern, scheint ihr auch als Unternehmen, als Arbeitgeber zu sein. Was sind da die besonderen Challenges für dich so in der Personalarbeit, für dich und dein Team?
Ja, wir wachsen. Wir suchen natürlich Talente. Wir suchen die weltweit. Ich meine, wir wissen alles, was demografisch hier gerade in Europa passiert. Das ist für uns auch nicht einfach, die richtigen Talente zu finden. Deswegen rekrutieren wir seit vielen Jahren schon weltweit. Und weiß nicht, ob das bekannt ist, aber jeder zweite Mitarbeiter am Standort Herzogenaurach ist nicht deutsch. Ja, also wir haben schon viele Jahre begonnen, im Ausland zu rekrutieren und Talente auch nach Deutschland dann auch zu gewinnen. Und deswegen sind wir auch unglaublich divers. Und ja, wir müssen das Wachstum abbilden, müssen schauen, dass wir die Talente auch lange halten. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass wir Rahmenbedingungen bieten, wo Leute auch gerne und lange bei uns bleiben. Jetzt muss man wissen, dass Herzogenaurach schon bekannt ist, aber auch nicht der Nabel der Welt. So, und gerade wenn es darum geht, junge Talente zu gewinnen, und die haben heute auch Optionen, natürlich dann London, New York und anderen erstmal mehr sexy klingenden Lokationen dann auch zu arbeiten. Dann stehen wir natürlich im harten Wettbewerb, ne, mit dem weltweiten Arbeitsmarkt. Es gelingt uns aber, weil Puma in der Tat eine sympathische Marke ist. Wir versuchen alle erstmal hier nach schönen Herzogen auch zu bekommen. Und wenn Sie mal hier sind, dann fallen Sie doch, wie es schön heißt, in love mit der Marke. Und ich glaube, dass viele erstmal herkommen, wie ich auch, und sagen: Hey, lass uns mal 2, 3 Jahre es mal probieren. Und ja, unsere Aufgabe im Personalbereich ist, diese Zeitspanne zu verlängern. Ne, dass man idealerweise nicht nach 3 Jahren sagt, ich ziehe weiter, sondern dass man möglichst lange hier am Standort bleibt. Ansonsten haben wir genau den gleichen Wahnsinn wie viele anderen auch. Wir leben in einer globalisierten Welt. Wir haben die ganzen Weltkrisen. Wir haben Covid hinter uns. So, und parallel haben wir sehr ambitionierte Wachstumsziele, die wir versuchen abzubilden. Und darüber hinaus den Fachkräftemangel und das kommt alles zusammen. Und ich glaube, soweit haben wir uns ganz gut geschlagen.
Lass uns ruhig bei diesem Thema, du hast beide Punkte gerade schon angesprochen, Recruiting, aber auch Retention, also Mitarbeitende gewinnen und dann auch halten. Und das mit einem Standort, der jetzt nicht so der totale Brüller ist, auf den ersten Blick. Und zugegebenermaßen mit einer Brand, die fettes Kapital eigentlich mitbringt. Aber das alleine wird Top-Talente ja nicht überzeugen, nach Herzogenaurach zu kommen, wenn sie vorher in London sind oder so. Welche Rolle spielt da die Kultur? Und gibt es da vielleicht irgendwas, wo du sagen kannst, das ist die Essenz von Puma oder das macht uns an der Stelle wirklich besonders?
Ja, ich sage immer, Puma ist das größte Startup in Deutschland. Soll man gar nicht glauben, weil ich glaube, wenn man bei uns arbeitet, hat man noch das Startup-Feeling. Ne? Das liegt einfach daran, die Art und Weise, wie wir das Unternehmen führen, dass wir doch sehr flache Hierarchien haben und dass wir doch sehr viel Vertrauen unseren Mitarbeitern schenken und auch sehr viele Freiräume einräumen. Auch Freiräume zu lernen, in Klammern Fehler zu machen und aus den Fehlern auch zu lernen. Und ich glaube, das macht heute Puma aus. Und ich glaube, man spürt auch so was Magisches, wenn man hier ins Gebäude kommt. Und das sagen zumindest mal alle Externen, die reinkommen, sagen, hier geht was. Ne? Also man spürt, da ist was in der Luft, da ist eine gewisse Passion da auch für Puma als Marke und eine gewisse Leidenschaft dann auch für die Tätigkeit. Und das macht uns heute aus. So, und dann ist die Frage, wie kriegt man natürlich dann Kandidaten dann auch hierher? Und das Wichtigste ist, glaube ich, Word of Mouth. Also die Mitarbeiter sind die besten Testimonials natürlich, neue Kandidaten dann auch anzuwerben. Und natürlich wollen wir auch, dass sie das nicht nur für sich zu behalten, sondern dass sie auch mit anderen darüber reden, wie toll doch Puma als Arbeitgeber ist. So, und dann irgendwann spricht sich das in der Industrie rum, dass wir doch eine sehr einzigartige Kultur haben. Ja, und das führt dann dazu, dass man natürlich auch Talente hier an den Standort Herzen auch dann auch gewinnen kann. So, und dann, ja, ich sage immer, Retention ist das neue Recruiting. Das sage ich schon seit vielen Jahren. Es ist das Ziel, Mitarbeiter, wenn man sie dann gefunden hat, möglichst lange dann auch an zu binden. Und das ist das Ziel. Also wir suchen Mitarbeiter zu halten. Wir entwickeln auch Mitarbeiter von innen. 80% unserer Führungskräfte jetzt schon seit 7 Jahren besetzen wir intern weltweit. Und wir setzen auch sehr stark auf Promote from within. Warum machen wir das? Um einfach diese Kultur weiter pflegen zu können. Wir wollen, dass eigentlich nicht so viele Mitarbeiter in Führungsfunktionen kommen, die die Puma-Kultur noch nicht erlebt haben und gelebt haben. Und das ist etwas, was wir dann auch bei Puma sehr konsequent eigentlich auch umsetzen seit vielen Jahren.
Ich habe so verschiedene Dimensionen mir selber mal aufgeschrieben rund um das Thema. Ich mag den Begriff überhaupt gar nicht, aber rund um das Thema New Work. Ich mag den deshalb nicht, weil New Work suggeriert, es gibt auch Old Work und irgendwann ist es halt nicht mehr New, sondern eigentlich müsste es Good Work heißen oder Better Work, also Arbeit halt kontinuierlich verbessern. So würde ich es gerne verstanden wollen wissen, wenn ich den Begriff hier nenne. Und für mich spielen da vier Dimensionen eine ganz große Rolle, vielleicht sind es sogar fünf. Also das erste wäre Flexibilität, hast du gerade schon angesprochen. Spielt, glaube ich, heute eine riesengroße Rolle. Durch Covid sowieso nochmal einen richtigen Push bekommen. Wie seid ihr da so unterwegs? Wie flexibel seid ihr bei Puma? Oder vielleicht auch nicht aus guten Gründen? Das kann ja auch sein.
Ja, also ich glaube, es gibt ein altes Interview, findet man noch im Internet. Ich habe mal gesagt, als Arbeitgeber muss man heute drei Dinge sein. Also flexibel, flexibel, flexibel. Und das ist ein bisschen herausfordernd, weil natürlich die alte Personalarbeit war, man muss alles in eine Betriebsvereinbarung reinschreiben und dann möglichst im Detail genau beschreiben.
Das geht gar nicht mehr, ne?
Das geht gar nicht mehr. Nein, also ich glaube, das Schlüsselwort heißt Deregulierung. Ja, das heißt, dass du eher Rahmen setzt, ja, dass du sagst, was wollen wir generell erreichen und dass in diesen Rahmen dann Leute aber Freiräume gibt es dann auch zu navigieren. So, es das heißt um die Arbeitszeit, dass man einfach hier flexibler wird und sagt, hey, was wollen wir erreichen, aber wann du die Arbeit jetzt erbringst, das ist uns eigentlich egal als Arbeitgeber. So, und die einzigen Rahmen, die uns leider noch gesetzt werden von der Gesetzgebung, sind halt leider Arbeitszeitgesetze aus den 70er Jahren, im
Ja.
letzten Jahrhundert, die uns leider einen rechtlichen Rahmen geben. Aber wenn es die nicht gäbe, muss ich sagen, will heute der Mitarbeiter auch anders arbeiten. So, und das Gleiche gilt für alles. Die Mitarbeiter heute, gerade mal die jüngeren Mitarbeiter, jeder redet ja über Gen Z, wir haben sie bei Puma, die wollen individuell behandelt werden. So, die wollen nicht die gleiche Soße kriegen, die jeder kriegt. So, und die wollen ihre individuellen Bedürfnisse befriedigt wissen. Und deswegen muss man heute als Personalbereich flexibel sein. So, und das passt aber nicht mit der alten Welt, dass man sagt, naja, also jeder kriegt jetzt 100 Euro, aber der junge Mensch sagt, ich hätte aber gerne eine Leistung, die kostet 110, und der andere sagt, ich will nur 90 haben, aber wir sagen, das Personalabteilung könnt ihr nicht kriegen, weil ihr kriegt nur 100 von uns. So, und das ist das Problem. Also Deregulierung ist das Stichwort, Vertrauen. Das heißt, man muss auch mit den Arbeitnehmervertretern vertrauensvolle Zusammenarbeit aufbauen, dass sie auch Vertrauen in die Personalarbeit haben, dass wir es auch tun. Und das heißt aber auch dann, dass man sehr viele Dialoge mit einzelnen Mitarbeitern reden muss und man kann sich auch hinter Policies nicht mehr verstecken. So, und also die Personalarbeit hat sich da massiv gedreht, in meinen Augen. Und man muss ein bisschen nahbarer werden, humaner werden, dem Mitarbeiter mehr zuhören. Und auch individuelle Lösungen finden wollen. Ne? Und das ist anders, total anders, als es noch vor 20 Jahren war.
Ich finde das mega interessant, was du gerade sagst. Und ich übersetze es mal aus meiner Perspektive. Ich bin ja nicht nur Blogger und Podcaster, bin auch CEO eines Unternehmens, wo auch eine Mitbestimmung drin ist. Und dann ist aber manchmal die Frage, wenn die Mitbestimmung zu antiquiert denkt, also der Betriebsrat zu antiquiert denkt und gar nicht so richtig sieht, wie sich die Zeiten verändern, dann kann das sehr hakelig werden. Gott sei Dank ist es bei uns nicht so. Wir haben also einen Betriebsrat, der genau kapiert, was die Bedürfnislage ist. Aber ich erlebe in manchen anderen Unternehmen, da wird vermeintlich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin beschützt, obwohl die Mitarbeiterin und der Mitarbeiter sagen, ich will überhaupt gar keinen Schutz, ich will vor allen Dingen individuell frei sein. Ne? Nur nix, ja.
Genau. Und da sind ja oft Ängste, die eine Rolle spielen. Ängste, auf etwas falsch zu machen. Ne? Das muss man auch so sagen. Und dann muss man auch sagen, auch unser Betriebsverfassungsgesetz wurde leider auch seit den
Ja, schon lange.
70er Jahren, letzten Jahrhundert nicht mehr angefasst. Vielleicht bedarf es auch mal eine Überarbeitung. Ne? Und das muss man auch fairerweise sagen. Und dann ist ja so, dass ja leider auch der Betriebsrat ja oft navigiert in diesen alten Gesetzgebungen. Ne? Und vielleicht würde auch gerne der Betriebsrat gerne moderne Personalarbeit führen, ja auch. Und kann es vielleicht auch gar nicht, weil die rechtlichen Rahmenbedingungen, ne? Weil jeder Angst hat, man könnte den Betriebsrat angehen, wenn er da nicht entsprechend dem Gesetz, dem Betriebsverfassungsgesetz dann auch handelt.
Absolut. Musik in meinen Ohren, was du sagst. Finde ich gut, dass du es so aussprichst. Ich sehe es ganz genauso. Da müsste dringend mal dran gearbeitet werden, weil natürlich auf Basis von demografischer Entwicklung, auf Basis der digitalen, also technologischen Entwicklung, aber auch der gesellschaftspolitischen Entwicklung natürlich nichts mehr so ist, wie zu der Zeit, als diese ganzen Gesetze mal aufgeschrieben wurden.
Ja, die Welt, die entwickelt sich einfach schneller. Auch das soziale Umfeld ändert sich viel schneller, als die Gesetze überhaupt standhalten können. Und ich glaube, ob es jetzt europäische Gesetzgebungen sind, die mittlerweile schon überholt sind oder auch jetzt deutsche Gesetzgebung. Ich glaube, wir haben da einen dringenden Handlungsbedarf, die mal anzugehen.
Absolut.
Sonst wird es schmerzhaft für alle Beteiligten.
Ja, und man kann im Moment nur darauf hoffen, dass alle mit dem richtigen, auch unternehmerischen Blick auf die Themen drauf gucken, ne? Egal, ob das jetzt Geschäftsleitung, ist, die Mitarbeitenden oder auch der Betriebsrat. Dimension Flexibilität, da sind wir eben abgebogen. Ich habe noch 3,5 weitere im Programm. Führung ist auch sehr nah da dran, ne? Also Leadership, wie leben wir eigentlich Dinge vor? Das hat so viel auch mit Kultur zu tun, die Written, aber vielleicht sogar noch mehr die Unwritten Rules in einer Organisation. Wie schaust du da drauf? Du hast schon gesagt, ihr seid eine flache Organisation, aber vielleicht gibt es da noch so andere Themen, die eine besondere Bedeutung haben bei Puma.
Ja, ich glaube, Führung ist die größte Herausforderung, hat vielleicht auch den größten Wandel gesehen über ja, die letzten 2 Dekaden. Ne? Ich sage ja immer, als ich noch junge Führungskraft war, war es relativ einfach. Man hatte eine akademische Ausbildung gehabt, es gab Internet, aber das war noch nicht so weit verbreitet. Und im Prinzip kamen die Mitarbeiter und haben alle Fragen der Führungskraft gestellt und wir mussten alle Antworten haben. Das war sicher auch noch eine Zeit, wo die Welt sich ein bisschen weniger schnell gedreht hat und weniger global war. Und da war die Rolle der Führungskraft eigentlich ganz klar definiert. In dieser schnell lebenden Welt, wo wir als Führungskräfte aber schon gar nicht mehr alle Antworten haben können auf alle Fragen dieser Welt, in dieser sogenannten VUCA-Welt, ist das die größte Herausforderung. Dann haben wir natürlich auch gerade bei Puma eine sehr junge Klientel, die etwas anspruchsvoller ist, vielleicht als andere Mitarbeiter oder in einer anderen Art anspruchsvoller ist und auch anders geführt werden möchte. Ja, heute ist ja so, dass Führungskraft, jeder Mitarbeiter möchte ja individuell geführt werden. Das heißt, dem einen musst du etwas mehr Freiräume einräumen, der andere musst du sagen, was er dann quasi dann tagtäglich tun soll. Der andere braucht 3-mal Feedback am Tag, der andere nur einmal im Jahr. Und heute muss man Führung eher customizen auf die Bedürfnisse des Individuums. Und das setzt natürlich auch Führung in ein Spannungsfeld, weil natürlich die Erwartungen vom Top-Management nach wie vor da sind. Die Führungskraft das aber jetzt nicht nur in einer Einheitsführungsstil umsetzen kann, sondern vielmehr sagt, naja, ich habe jetzt 10 Mitarbeiter und jetzt muss ich möglicherweise 10 verschiedene Führungsstile anwenden und muss die customizen. Und da ist ein riesen Spannungsfeld drin. Ne? Und wir erleben auch, dass manche Mitarbeiter bewusst auch die Entscheidung treffen, ich möchte gar keine Führungskraft mehr werden. Aus diesem Grund. Weil Führung wirklich schwieriger wird und man muss halt anders. Man kann nicht mehr der sein, der alles weiß, sondern man muss eher der Facilitator sein, der Coach sein, die Person, die Wissen zusammenführt, der auch offen und aufgeschlossen für Ideen auch ist. Und Führung ist ein Thema, haben wir auch seit vielen Jahren bei Puma auf dem Radar, investieren wahnsinnig viel, muss ich sagen, auch in globale Entwicklungsprogramme. Da wird immer viel diskutiert, ob das überhaupt Sinn macht, so viel Geld in Führung zu auch zu investieren. Es gibt ein paar Leute, die meinen, das ist verschwendetes Geld. Aber ich habe das Gefühl, das ist gut investiertes Geld und man muss den Leuten ja auch helfen dabei, ne? Auch mit dieser schnelllebigen Welt auch umzugehen.
Also ich würde persönlich jetzt meinen, man kann das Geld kaum besser investieren, weil an Führung ja alles andere dranhängt, ne? Also die Art und Weise, wie die Kultur geprägt ist, damit auch, wie man Mitarbeitende reinholt, aber auch halten kann, Krankenstand etc. pp. Also ich glaube, das ist eine gute Investition. Kommen wir nochmal zurück auf diese Dimension. Eine hattest du eben ganz am Anfang schon benannt, die bei euch, glaube ich, eine ganz besondere Rolle spielt. Und das finde ich spannend, weil ich glaube, dass ein Unternehmen wie Puma, was ja seit jeher sehr international unterwegs war, durchaus einen Vorbildcharakter hat. Wir merken ja in Deutschland, dass aus dem eigenen Land sozusagen die Lücken zu füllen, wenn jetzt auch die ganzen Babyboomer in Rente gehen und so weiter, trotz aller Digitalisierung und Technologisierung, dass das immens schwierig wird. Das heißt, man muss auch da offener sein und breiter gucken. Und da kommen wir in diese Dimension Diversität. Ihr lebt es international betrachtet, aber sicherlich auch auf die Themen Gender, Religion, Alter. Es gibt ja 7 Diversitätsdimensionen. Was mich in diesem Kontext besonders interessiert, bei einem Unternehmen, was nach außen einen sehr jugendlichen Anstrich hat, wie sieht es denn eigentlich aus mit Altersdiversität bei so einem Unternehmen wie Puma?
Du wirst nicht glauben, aber wir haben sehr viele Mitarbeiter, die 30 und 40 Jahre bei uns sind, ja, und noch arbeiten. Aber ich mache da keinen Hehl draus. Die sind in der Minderheit. Ne? Also ich sage natürlich, wenn wir sehr stark wachsen, wir sind auch sehr retail-lastig und haben einen großen Anteil junger Menschen, relativ gesehen ist der Anteil der meiner Generation geschwinden gering. Und aber wir jagen auch keinen raus. Ne? Ich sage mal so. Ne? Aber die Dynamik natürlich mitzumachen über so viele Jahre, ne? Auch so viele Jahre zu wachsen, salopp gesagt, das kostet auch Körner. Ne? Ich sag mal,
klar.
Das muss man auch wollen. Ne? So, und jetzt wissen wir alle, mit zunehmendem Alter ist Lernen anders. Man geht vielleicht auch eine andere Geschwindigkeit an oder sagt halt, naja, ich muss auch nicht jeden Trend mitmachen, jetzt auch. Und wir versuchen natürlich so gut wie wir können, natürlich den Bedürfnissen gerecht zu werden. Aber ich gebe dir schon recht, das ist nicht so einfach umzusetzen.
Ja, ist, glaube ich, ein Thema, wo alle Unternehmen dran strugglen. Jetzt nicht unbedingt an Altersdiversität, aber an dem Diversitätsthema in Summe. Das ist halt komplex, hat auch wieder ganz viel mit Individualisierung zu tun, mit sehr individuellen Bedürfnissen. Ne?
Genau. Aber wie wir es umsetzen, ist genau der Punkt, dass wir sagen, wir sehen das Individuum, so wir sehen auch, dass der eine vielleicht dann vielleicht ein bisschen länger braucht. Und das Thema Führung habe ich auf ihn angesprochen, ne? Und dann muss man auch schauen, dass man die Arbeitspakete entsprechend verteilt. Ne? Aber auch das Wissen muss da sein, von den Mitarbeitern zu sagen, naja, ich muss auch nicht mehr in der vordersten Front kämpfen, manchmal auch. Ne? Vielleicht bin ich auch in der zweiten Reihe, ne? Am Schluss gut aufgehoben. Ne? Das ist auch so eine gewisse Erkenntnis, ne? Dann auch, die man als Individuum auch dann mit sich bringen muss. Und dann findet man oft auch gute Lösungen.
Bringt mich zu der vierten Dimension, und jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Reaktion, nämlich das vielbeschworene Thema Sinnhaftigkeit, Purpose. Spielt das bei Puma eine Rolle? Oder ist es eher der Leistungsgedanke und eher sozusagen diese Sexiness, die sozusagen das ganze Sportthema mitbringt? Oder ist Sinnhaftigkeit, und ich koppel das mal direkt an den viereinhalbten Begriff Nachhaltigkeit, diese beiden Themen, wie relevant sind die für Puma aus einer HR-Perspektive?
Sehr. Ne? Also wir merken auch mehr, dass Kandidaten, gerade mal junge Kandidaten, auch danach fragen. Ne? Was macht Puma, um den negativen Footprint dann auch zu reduzieren? Die wollen schon klar wissen, was wir hier im Thema Nachhaltigkeit tun, was unsere Strategie ist, ob wir Grünstrom haben, ob wir E-Fahrzeuge hier gebrauchen, am besten gar keine Fahrzeuge, ne? Ob wir öffentliche Verkehrsmittel unterstützen finanziell. Und diese Fragen werden heute vielleicht viel offener gestellt, als wir uns vielleicht vor 20 Jahren noch getraut hätten, diese Fragen zu stellen. Aber auch grundsätzlich zu tun, behandeln wir unsere Mitarbeiter, unsere Lieferanten gerecht? Haben wir Fair Pay? Haben wir Gleichbehandlung und Equal Pay im Unternehmen? Und das sind Fragen, die kriegen wir ganz klar gestellt. Ne? Und nicht nur von unseren Mitarbeitern, die wir haben, sondern auch von Kandidaten. So, ich glaube, dass wir uns ganz gut schlagen in unserer Industrie, ne, dass wir da auch eher im oberen Bereich mitspielen, so in allen Kategorien. Aber wir müssen auch sehen, wir stellen Sportklamotten her und möchten natürlich heute möglichst viele Klamotten herstellen natürlich. Das ist das heutige Geschäftsmodell und wollen die an den Mann, an die Frau bringen und an das dritte Geschlecht. Und natürlich denken wir auch in neue Geschäftsmodelle nach. Ne? Ist das nachhaltig? Ne? Und natürlich, diese Geschäftsmodelle können halt nur funktionieren, wenn auch der Kunde da ist, der Kunde auch bereit ist, diesen Weg zu gehen. Oder auch wenn der Kunde bereit ist, natürlich auch etwas mehr vielleicht auch zu zahlen für ein Produkt, das aus recycelten Materialien hergestellt ist, was man vielleicht auch wieder in einen Recycling-Kreislauf zurückführen kann. Und das ist leider auch so eine Journey, die wir erleben, wo wir auch unseren Konsumenten mitnehmen müssen dann auch. Aber ich glaube, wir sind gut unterwegs, sind auf einem guten Track. Und ja, Purpose spielt eine große Rolle, wie du sagst, in allen Bereichen.
Ich habe auch hier übrigens das Gefühl, dass das auf so einer Unternehmensebene der eine Punkt ist. Aber am Ende finde ich immer, der Purpose muss ja für das Individuum klar sein. Also warum will ich da arbeiten, warum will ich da bleiben? Und da ist die Antwort möglicherweise eine ganz andere. Als wenn man jetzt sagt, der Unternehmenspurpose ist dies oder jenes, kann man machen. Aber ich glaube, die Entscheidung für oder gegen einen Arbeitgeber fällt natürlich auf individueller Ebene. Und diese Betrachtungsweise, die fehlt mir manchmal bei diesem Sinnhaftigkeitsthema. Da sind wir nämlich direkt bei dem individuellen Thema. Ich muss halt die Individualbedürfnisse möglichst kennen, verstehen und berücksichtigen.
Es ist viel einfacher. Der Mitarbeiter will abends, wenn er dann mit seinen Freunden ausgeht, will er sich nicht schämen wollen, für sein Unternehmen zu arbeiten. So, und das ist halt immer die Frage, wie wird das Unternehmen dann wahrgenommen? Ne? Glaubt der Konsument, dass wir was Gutes tun für die Welt? Ne? Dass wir einen Purpose haben? Und ich glaube, da muss man wieder mitnehmen. Und wenn dann Leute dann mit Stolz erfüllt sagen können, ich arbeite bei Puma, und dann die Freunde anerkennen, nicken und sagen, ja, das ist ein guter Laden, also wir behandeln nicht nur die Mitarbeiter gut, sondern auch die ganze Supply Chain. Ne? Und darüber hinaus denken die auch an Nachhaltigkeit und darum geht es ja eigentlich. am Schluss. Ne? Man will sehen, dass das Unternehmen was Gutes tut oder zumindest mal Bemühungen unternimmt, den negativen Footprint auf ein Minimum zu begrenzen.
Ja, ich bin gespannt. Wir werden uns ja sehen in einer etwas größeren Runde beim Emrace Festival, werden diskutieren über Old HR versus New HR. Ein paar Facetten haben wir gestriffen eben. Insbesondere das ganze Thema der Gesetzgebung finde ich ganz, ganz spannend in dem Kontext. Das können wir da nochmal vertiefen. Angesichts der Zeit komme ich schon zu meiner letzten Frage. Saatkorn hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, wo du gesagt hast, oh, da denke ich drüber nach und das will ich vielleicht mal teilen hier?
Ja, Arbeitswelt, ich glaube, man muss heute am Ball bleiben. Ne? Ich glaube, deswegen gefallen mir so Diskussionen wie Transformation und das Thema New Work nicht so ganz. Weil ich immer sage, Transformation oder Disruption, ne, wie es so schön heißt, also sich muss man ja nur anwenden, wenn man nicht am Ball bleibt. Ne? Immer dann, wenn man zu lange gewartet hat und dann schnell Dinge verändern muss, dann muss man massiv vorgehen. Ich glaube, die Herausforderung für uns Personaler ist, immer am Ball zu bleiben, ja, immer den Status quo zu challengen und immer mit der Zeit zu gehen. Und wenn man das eigentlich konstant tut, über mehrere Jahre, und das ist manchmal anstrengend, ich weiß das, ist nicht immer einfach, dann hat man so diese Disruption gar nicht, ne? Und muss dann mit New Work gar nicht kommen, weil das einfach eine Evolution von Arbeit ist. Ja, und Arbeit hat sich schon immer wieder verändert und man muss immer wieder am Ball bleiben und Bedürfnisse der Mitarbeiter kennen und gucken, dass man seine Policies anpasst und seine Rahmenbedingungen. Und das ist so etwas, was mich immer beschäftigt, wenn ich zu manchen Konferenzen gehe und immer so ein paar Buzzwörter höre. Ne? Und ich glaube, einfach am Ball bleiben, ne? Und mit dem Trend gehen, Mitarbeitern zuhören und das ist so das Hauptthema. Und dann ein Punkt, was mich persönlich beschäftigt, weiß nicht, ob das anderen genauso geht, aber ich schaue nochmal, es sind nicht so viele Talkshows gerade, aber ich finde es gerade ein bisschen erschreckend, was gerade so in der Politik abgeht, insbesondere in der deutschen Politik, wie man eher mit Fingern aufeinander zeigt, als vielleicht darüber zu reden, wie man so ein bisschen die Herausforderungen, die es gerade gibt, am Schopfe zu packen und einfach sagt, Mensch, wie kriegt man so eine Aufbruchsstimmung hin? Na, wie kann man wieder mal, ist wieder weg. Wie kann man hergehen? Gehen und einfach Deutschland wieder ausrichten und sagen, wir schaffen das. Also ich weiß, das Zitat ist von Frau Merkel in einem anderen Kontext, aber ich würde es gerne im anderen Kontext verstehen, dass man einfach sagt, Mensch, lassen Sie mal anpacken, die Herausforderungen, die wir haben. Wir haben so einige Challenges, die müssen wir jetzt anpacken. Wir werden vielleicht auch ein paar Gesetze ändern müssen, die erstmal wehtun. Das ist immer so bei einem Veränderungsprozess. Aber wenn wir alle gemeinsam arbeiten, dann kriegen wir auch wieder die Kurve hin. Ne? Und das fehlt mir ein bisschen. Auch jetzt mal im Hinblick auf Europawahl und wenn man die ganzen Werbeplakate schaut, da sind einfach oftmals so ein paar billige Schlagwörter, die draufstehen, um Wählerstimmen zu kriegen. Und was mir fehlt gerade so ein bisschen, dass man gemeinsam an bestimmten Dingen arbeitet und hier wieder so eine Aufbruchstimmung erzeugt.
Ja, ich glaube, so geht es sehr vielen Menschen gerade. Wollen wir hoffen, dass sich das in die richtige Richtung entwickelt? Wollen wir hoffen, dass auf dem Festival eine entsprechende Aufbruchsstimmung entsteht? Darum geht es uns durchaus, gerade für die HR-Szene, die in diesen Zeiten und auch nach vorne raus, wenn man schaut, wo die Megatrends so hingehen, eine riesengroße Rolle spielt und eine noch größere wahrscheinlich spielen wird in der Zukunft. Ich danke dir erstmal ganz herzlich, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast. Hat mir sehr viel Spaß
Ja.
gemacht. Freue mich wahnsinnig, die Plauderei demnächst in größerer Runde fortzusetzen.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Gelegenheit. Danke, Jörg.
So, das war's mit dieser Saatkorn-Podcast-Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein: Embrace Tech, Data and Purpose to Recruit and Retain. Und es gibt wieder massenweise Case Studies, coole Gäste, coole Keynotes, volles Programm, was den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt es ab sofort. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und gleichfalls in den Show Notes findest du auch den Link für den Saatkorn Newsletter. Jeden Sonntag gibt es da die volle Packung Recruiting, Retention und HR Tech. Das Ganze natürlich kostenlos, gespickt mit allem Content, mit Podcasts und oft auch mit Verlosungsaktionen. Und auch den Link gibt es in den Show Notes. Und jetzt ist das Werbeprogramm auch vorbei und ich sage einfach bis bald.